Ja, diese unendlich vielen Konfessionen, unendlich viel Spaltung, was da herrscht. Und dann sind da so diese letzten Worte von Jesus, letzten Gebete. Und es gibt diese Begegnung mit Menschen, die am Sterben sind, auf dem Sterbebett. Und es, was dort geredet wird, das hat oft eine ganz besondere Bedeutung. Und ich kann mich an manche Begegnungen zurückerinnern, die jetzt Jahre und Jahrzehnte zurückliegen, wo so diese letzten Worte, die jemand gesagt hat, sich tief eingeprägt haben. Man immer wieder zurückdenkt. Denn wenn es ans Sterben geht, dann redet man nicht mehr dummes Zeug oder einfach nur noch außenrum Banalitäten, sondern wird es konzentriert. Wenn man weiß, was möchte ich den Leuten jetzt noch sagen, dann kommt das zum Tragen, was ganz wichtig ist. Und wisst ihr, an dem Tag, wo es für Jesus dann zum Sterben ging, an dem Abend vorher, da hat er gebetet, da hat er öffentlich gebetet im Kreis seiner Jünger, und dann hat er für sie gebetet und dann hat er gesagt, Vater, ich bitte, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ich habe beim Vorbereiten gedacht, ist dieses Gebet von Jesus eigentlich in Erfüllung gegangen? Oder arbeiten wir als Christen manchmal ganz heftig gegen dieses Gebet? Wie ist es mit diesem Einssein? Wie ist es jetzt mit dem Erkennen in dieser Welt, ja, dass da ein Herr im Mittelpunkt steht, der die Kraft der Versöhnung hat, wenn man sich gegenseitig dann wenigstens mit Worten manchmal die Köpfe eindrischt? Wie ist es so mit dieser Glaubwürdigkeit? Und jetzt steht man da und sagt, naja, jetzt sind wir halt ein Teil von diesem riesengroßen Ding. Was machen wir jetzt? Ist es als wirklich Gott gewollt? Oder müssen wir nicht sagen, nee, da geht's nicht? Und jetzt könnte man natürlich einfach sagen, naja, das Einfachste ist, was soll es, einfach abfinden. Oder wie dieser Italiener beim Fußballspiel, wo alles schief ging, gesagt hat, kannst du, mach ich nichts, musst du, gucke zu. Wenn es so viel gibt, gibt es halt so viel. Mei, müssen wir damit leben? Passt schon irgendwie. Wisst ihr, das sage ich, nein, das geht nicht. Denn dann würde ich das Gebet von Jesus nicht ernst nehmen. Wenn Jesus für das Einssein seiner Nachfolger gebetet hat, kann ich nicht sagen, das lässt mich kalt, kannst du machen nichts, musst du halt zuschauen. Und außerdem haben wir da schon ein Glaubwürdigkeitsproblem als Christen. Dann zu sagen, wir sprechen von dem Gott der Versöhnung, aber gegenseitig vertragen wir uns nicht, aber das ist nicht so wichtig. Hauptsache der Gott der Versöhnung. Und da ist der Gott, der alle bedingungslos annimmt, aber den anderen, der nehme ich nur an, wenn er meiner Meinung ist. Und ein Gott, der uns aushält, aber den anderen mit seiner Andersartigkeit, das halte ich nicht aus. Merkt ihr? Das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich glaube, dass vieles, was in diesem Land passiert und in unserer Welt passiert, an guten Verkündigungen, an guten Mühen, Menschen das Evangelium wahrzunehmen, manchmal einfach durchgestrichen wird durch die Art und Weise, wie Christen miteinander umgehen. Und das wird schon wahrgenommen. Also einfach abfinden, das geht nicht. Soll man es dann ändern? Sag ich, ja, gerne. Wer fährt heute nach Rom und holt den Papst zum Versöhnen? Und wer fährt nach Moskau und holt dort den Patriarchen zur Versöhnung? Und wer? 43.000 Konfessionen? Und jetzt dann bewusst zu sagen, naja, dafür müssten wir ein ganzes Stück Geschichte rückgängig machen. Geht das? Also an der Stelle bin ich Realist genug und sage, das wird uns nie gelingen. Und es war interessant, in einem Interview jetzt zum Reformationsjubiläum, wo ganz groß die Ökumene und die Einheit und das Verständnis da zwischen den beiden großen Kirchen in Deutschland, was ja nur zwei von 43.000 sind, wo da ganz groß darüber gesprochen wird, als dann der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki im Zusammenhang mit diesem Reformationsjubiläum sagt, also dieses Verständnis und diese Verständigung, dieses Aufeinanderzugehen, das passiert nicht wirklich. Weil in ganz entscheidenden ethischen Fragen eher eine Bewegung auseinander vorhanden ist. Und in diesem ganzen Thema Ehe für alle dann thematisiert wird, da wird eher eine Kluft sichtbar, die immer weiter aufbricht, als etwas, was zusammenführt. Also einfach jetzt so Versöhnung, einfach zusammengehen, das funktioniert auch nicht. Also doch damit abfinden, aber Jesus betet. Aber es geht doch nicht. Merkt ihr das Spannungsfeld? Was tun? Das Beste für jede Gemeinde ist, da sollen sich die da oben mal drum kümmern. Weil damit könnte ich mich ausklinken und könnte sagen, das geht mich nichts an. Und wenn die da oben sich nicht verstehen, dann habe ich hier unten damit eigentlich nichts zu tun. Aber ich sage falsch. Es ist ein Thema, was mich angeht, was sie angeht. Und deshalb jetzt diese Frage, wo können wir uns da postieren? Dinge zu akzeptieren und zu tragen, auszuhalten, die halt sind, wie sie sind. Und auf der anderen Seite zu sagen, aber ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was da Sache ist. Und deshalb heute, ich habe gleich gedacht, ich sage gleich 5 Punkte, dann ist nicht dieses Erschrecken, jetzt kommt noch mal einer, Das einfach mal so diese Dinge, die da beschrieben werden, um was geht's? Wo postieren wir uns? Ja, dort, wo man merkt, diese Andersartigkeit, die treibt auseinander oder die hält aus, die hat uns auseinandergerissen. Das Erste, was mir ganz wichtig auffällt, ist Jesus in der Mitte oder anders gesagt, nur an ihm dürfen sich die Geister scheiden. Nur an ihm. Wisst ihr, am Anfang des Zitat, wo nochmal deutlich war, es ging Luther nicht um sein Ego, dass er sagt, ich möchte mir eine eigene Kirche bauen und ich möchte selber der Chef sein und ich möchte und ich möchte und ich möchte und ich und ich und ich. Und das ging's nicht. Es ging Luther darum, dass er sagt, ich möchte Jesus zum Tragen bringen. Und er war einer, der von Jesus ganz neu gepackt worden ist und das hat er hineintragen wollen. Das war das Entscheidende, dass immer wieder deutlich wird, es geht um Jesus, es geht um Jesus und es geht um Jesus. Und Luther hat ja durchaus auch drastische Dinge dann verwendet, dann Begriffen, an Ausdrücken, um seine eigene Person in den Hintergrund zu ziehen, wenn er von sich als einen verdammter Teiden, Madensack und solche Dinge spricht. Ja, immer deutlich zu machen, hey, Leute, schaut nicht auf mich, es geht um Jesus. Wisst ihr, um das ging's auch den anderen, um das ging's auch Paulus. Paulus, der Jesus den Gekreuzigten gepredigt hat. Und wenn's Spaltung gegeben hat, dann war das nur dort tolerierbar und nachvollziehbar, wenn's wegen Jesus war. Und es gibt einen Bericht, in dem das beschrieben wird. Paulus, der in Pisidien war, einer Provinz in der heutigen Türkei. Dort gab es eine Stadt Antiochia, Antiochia in Pisidien, gibt 2, die in der Apostelgeschichte genannt werden. Und dort erlebt Paulus, wie er hinkommt. Er hat dann in der Synagoge, also dieser jüdischen Enklave dort, auch Gemeinde, die sich dort angesiedelt hat, gepredigt. Und da heißt es, er hat eine extrem lange Predigt gehalten. Apostelgeschichte 13 kann man da vieles nachlesen. Und dann hat er den Menschen aufgezeigt, Jesus und das, was er gelebt hat, ist im Letzten der von Gott angekündigte Messias. Und dann heißt es am Ende dieses Gottesdienstes, dieser Predigt, also die muss länger gewesen sein als 20 Minuten. Da haben etliche gesagt, Paulus, das hat mich betroffen. Das glaube ich. Aber ich glaube jetzt nicht an dich, ich glaube an Jesus. Und es ging dann wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt. Und da heißt es da, ich lese jetzt ab Vers 44, am folgenden Sabbat, also genau eine Woche später, da kam fast die ganze Stadt zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da in dieser Stadt geredet worden ist die ganze Woche über. Von diesem jüdischen Rabbiner, von diesem Paulus, ja, und von dem, was er da gepredigt hat. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber, sie sprachen frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Als das die Heiden hörten, Da wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitet sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonien. Die Jünger aber dort in dieser Stadt, sie wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Um was geht's? Paulus sagt, an Jesus scheiden sich die Geister. Nur dort, wo Jesus nicht anerkannt werden soll, nur dort werden sich Dinge trennen dürfen. Das heißt, wenn Jesus im Mittelpunkt steht, dann ist es das Verbindende, aber auch zugleich das Trennende. Was heißt das für mich, wenn es um Jesus geht und nicht um mich? Wisst ihr, manchmal wird in der christlichen Welt und unter Christen trefflich über Nebensächlichkeiten gesprochen. Und ich sage jetzt ganz bewusst, zu diesen Nebensächlichkeiten gehört Frömmigkeitsstil, gehört Lebensgestaltung, gehören viele Dinge, das ist zweitrangig. Das Entscheidende ist Jesus im Mittelpunkt und an ihm entscheidet sich die Frage der Erlösung und des ewigen Lebens. Und dem ist alles nachgeordnet. Und an Jesus als den Erlöser, als Weg zu Gott, da scheiden sich Geister. Aber an dem, was dann folgt, da dürfen sich die Spaltung nicht entscheiden. Und dann diese spitzfindigen Diskussionen, wo man dann auf einmal so Erkenntnisfragen von zweit- und drittklassigen Themen dann zur Frage macht, bist du richtig gläubig oder nicht? Das ist etwas, was schlicht und ergreifend nicht dem Willen Gottes entspricht. Das Entscheidende ist, sich bei Jesus zu finden. Und ich möchte es deutlich machen an dem Jüngerkreis. Sie haben sich bei Jesus als ihren gemeinsamen Herrn gefunden. Und das hat sie zusammengehalten. In anderen Fragen waren sie ganz weit auseinander, selbst Paulus und Petrus. Als dann ums Essen ging, da haben die zwei sich auch heftig gefetzt. Aber in den entscheidenden Fragen, wer ist Jesus? Da haben sie gesagt, da bringt uns nichts auseinander. Und die Frage des Essens, das war die Frage der Reinheit, nach der Frage, welche Gebote Gottes gelten, was ist mit meiner Ethik und so weiter, da haben sie gesagt, da muss jeder verantwortlich vor Gott stehen können. Versteht ihr? Jesus in der Mitte, nur an ihm dürfen sich die Geister scheiden, aber niemals an mir und meiner eigenen Erkenntnis, an meinem eigenen Pfund. Und deshalb bin ich leidenschaftlich, wenn Menschen so in diesen zweit- und drittklassigen Fragen anfangen, sich spalten zu wollen, zu sagen, um wen geht's? Um dich und deine Rechthaberei? Oder geht's um den Herrn, der der Weg zu Gott ist und bei dem wir uns wiederfinden müssen, weil wir nach ihm benannt sind? Und es ist ein zweites. Und dazu gehört jetzt aushalten, was Jesus aushält. Wisst ihr, ich bin unendlich froh, dass Jesus mich aushält als Mensch. Und auch wenn ihr es nicht glauben könnt, ich bin immer noch Mensch. Und auch wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, ich habe noch Schwächen, fragt mal meine Frau. Dann habt ihr genug zu hören von heute, also da werdet ihr heute Nachmittag nicht fertig, ja? Mensch, ja, seid froh, dass ihr mich nur hier, ja? Das heißt, also so ganz die Selbstlosigkeit wurde mir nicht in die Wiege gelegt, ich suche sie immer noch. Ja, und alles, was, das so diese ganze menschliche Begrenztheit. Bin ich froh, dass Jesus das aushält und dass er nicht sagt, boah, also so wie du bist, boah, dann ändere dich mal und dann können wir wieder weiterschauen. Sondern Jesus hat immer brutto gesagt. Er sagt, ich sag ja zu dir und nicht zu einem Wunschbild von dir. Ich sag ja zu dir, wie du bist und nicht zu dem, was du sein solltest. Ich sag ja zu dir, das halte ich aus. Und wisst ihr, und jetzt der nächste Schritt. Die Gemeinde Jesu besteht nur aus solchen Menschen. Aus Menschen, die keinerlei Vollkommenheit in sich tragen. Wollen Sie mal einen schauen? Drehen sich nur mal zum Nachbarn. Jetzt sagen Sie vielleicht, das ist mir fast nicht vorstellbar, dass der unvollkommen ist. Ja, dann gehen Sie miteinander zum Kaffee trinken und dann schauen Sie, bis an der Schlange zugeht. Ja, dann. Gemeinde besteht nur aus Menschen, die diese ganze Gebrochenheit und dieses ganze an Belasten in sich tragen. Und Jesus sagt, und genau das halte ich aus. Und dass diese Belastenden, diese oft so auch trennenden Dinge zu diesen Spaltungen führen. Jesus sagt, das ist nicht mein Wille, aber ich halte es aus. Und jetzt bin ich froh, dass ein Pfarrer wie Wilhelm Busch, der das Weiglehaus in Essen ja gegründet hat, einer, der so ein kernlicher Bergarbeiterpfarrer war, auf ihn geht der Satz zurück, nein, und ich glaube daran, dass Gott aus meinem Mist immer noch Dünger macht. Ein Satz, den ich liebe, den ich immer wieder zitiere. Ich glaube, dass Gott aus meinem Mist auch noch Dünger macht. Was ist der Dünger aus dem Mist der Zerspaltung? Dass Jesus sagt, das sind viele, viele unterschiedliche Menschen in unserer Welt. Mit ganz unterschiedlicher Art, Glauben zu leben. Mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, unterschiedlichen Erkenntnissen. Und vielleicht ist das Geschenk Gottes aus dieser unseligen Zertrennung doch noch, der sagt, da gibt es viele, viele Gemeinden für viele, viele unterschiedliche Menschen. Und viele, viele unterschiedliche Formen für noch mehr unterschiedliche Menschen mit ihren Formen. Und Jesus sagt, und das halte ich aus. Und dann sage ich ganz bewusst, und das will ich auch aushalten. Das will ich annehmen. Und ich will mich nicht zufrieden geben mit Spalten, aber ich sage, Jesus, danke, dass du das aushältst und dass du doch noch irgendwas Gutes draus machst. Und das ist jetzt so die Frage, wie rede ich dann über die anderen, die anders sind, wenn Jesus das aushält? Wie nehme ich sie wahr? Konkurrenz oder Ergänzung? Bedrohung für meinen Glauben? Oder einfach eine Vielfalt, die Gott nutzt und sagt, ja, das ist das Ergebnis von euch Menschen. Aber ich mache aus dem Mist Dünger. Und dann das Dritte, das ist, was er uns aufs Herz legt, Einheit suchen, Einheit fördern. Wisst ihr, wenn Jesus Einheit als Gebetsanliegen hat und sagt, das ist das, wofür mein Herz schlägt, ich bete, dass sie eins sind, dann kann ich nicht sagen, Jesus, ich wünsche dir Gottes Segen für dein Gebet. Ich kann es nicht erfüllen, du bist ja selber Gott, also musst du selber erfüllen. Und von daher lässt mich das kalt und es geht mich nichts an. Sondern wenn Jesus darum betet, wird es zur Verpflichtung an mich, jetzt such diese Einheit, für die Jesus betet. Förder sie. Und es beginnt nicht in der weltweiten großen Ökumene. Das beginnt auch nicht zuerst nur in unserer Stadt. Sondern wisst ihr, das beginnt in der Gemeinde. Denn die meisten Spaltungen und Trennungen fangen in Gemeinden an. Und es beginnt dort in der Frage, wie rede ich über den anderen, der mir nicht so gefällt? Wie gehe ich mit dem um, der nicht meine Meinung teilt? Wie gehe ich mit dem um, der vielleicht so mich in Frage stellt in der Art und Weise, wie ich glaube? Wie gehe ich mit dem um, der halt einfach nicht der meine ist? Und da fängt jetzt die Frage an, was tue ich für diese Einheit, für die Jesus betet? Und es ist 1:1. Ich und der andere. Das, was ihn ausmacht, was mich eigentlich von ihm trennt, jetzt nicht festzustellen, sondern sagen, und weil das so ist, deshalb will ich umso mehr an ihn festhalten. Und es geht natürlich dann über die Gemeinde hinaus. Und es fängt wieder bei mir an. Ja, wie denke, wie rede ich über andere Christen, vor allem diejenigen, die mir fremd sind? Und es gibt ja viele, viele gute Witze über andere Christen. Ja, also ich hätte eine ganze Reihe auf Lager, aber ich erzähle jetzt keinen einzigen. Weil oft ist da was Abwertendes dabei. Wie rede ich über die anderen? Wie begegne ich ihnen? Was vermittle ich dort, wo ich mit anderen rede? Und dann die Frage, und wie suche ich auch die Begegnung mit ihnen? Wisst ihr, ich bin unendlich froh, dass wir hier so etwas haben wie ein Netzwerk der Evangelischen Allianz, wo viele Gemeinden zusammen sind. Wo viele unterschiedliche Gemeinden zusammen sind. Und als wir jetzt wieder Sitzung hatten hier in München, das ist immer wie so ein Freundestreffen. Und ich denke, das ist ein ganz großes Geschenk. Ja, wenn Verantwortliche einander als Freunde entdecken in der Unterschiedlichkeit. Und es wäre so, stellt euch das vor, wie so ein Zwinger, ja, wo alle Pastoren eingesperrt sind. Und die vertragen sich alle. Und jetzt müsste man aber nur so ein paar Knochen reinwerfen, um die sich alle kloppen können. Sofort wäre es mit der Einheit weg. wenn man dann sagt, streitet euch mal über die Tauffrage. Lutheraner, Baptisten und ganz andere und Nichttaufende und sonst was, dann wär's schnell weg mit der Einheit. Wenn man dann sagt, und jetzt geht mal rein und streitet euch mal über Bedeutung der Geistestaufen und. Ja, es gibt so vieles. Und dann bewusst zu sagen, nein, diese Unterschiede, die halten wir aus, weil sie zweit- und drittrangig sind. Aber wir wollen um Jesu willen zusammenstehen. Und jetzt als Einzelne auch diese Begegnung zu suchen. Ich finde es toll, so einen Allianztag zu feiern, wo man dann auf einmal wahrnimmt, die anderen sind ganz anders. Und die Musik, die gefällt mir nicht. Und wie die beten, gefällt mir nicht. Ja, und was die glauben, das gefällt mir auch nicht. Und das gefällt mir alles nicht. Das Einzige, was mir gefällt, dass Jesus bei uns mittendrin ist. Und deshalb gehe ich hin. Oder wenn wir die Gebetswoche planen, Allianzgebetswoche. Ja, miteinander zu beten. Das ist eine tolle Möglichkeit. Und da fängt es jetzt an, dass Jesus sagt, wie ist es mit der Einheit? Gibst du dich zufrieden mit der Spaltung? Ziehst du dich in dein Kokon zurück, deiner Gemeinde? Oder lässt du dich auf das Größere ein und förderst diese Einheit um Jesu willen? Und dann das Vierte. Und dann achte auf dich selbst. Paulus, er hat an die Epheser geschrieben, eine Gemeinde, die schon unheimlich stark in der Trennung war, Christen aus jüdischem und heidnischem Hintergrund, sie haben sich irgendwo nicht mehr verstanden. Und Paulus, er schreibt ihnen jetzt Epheser 4, nur so einige Dinge, wo er ihnen ganz bewusst sagt, und ihr lieben Christen, ich ermahne euch, ich, der ich wegen Jesus gefangen bin, lebt doch der Berufung würdig, mit der ihr von Jesus berufen seid. Und zwar lebt in aller Demut und Sanftmut und Geduld und ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, das Band der Einigkeit zu wahren im Geist durch den Frieden. Denn es ist ein Leib, es ist ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allem und durch alle und in allem. Was ist die Grundbotschaft von Paulus? Paulus sagt, achtet als erstes auf euch, auf eure Berufung. Ihr seid berufen, zu Jesus zu gehören und das verbindet euch mit den anderen. Besinnt euch darauf. Und dann achtet auf eure Herzenshaltung. In Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Wisst ihr, das verbietet, sich über den anderen zu erheben und auf den anderen herabzuschauen. Und ich überziehe ein bisschen, ja, ich der Rechtgläubige und die anderen die Irrenden. Ich der mit Erkenntnis bombardiert worden ist und die anderen, an denen das leider vorbeigeflogen ist. Ich der sagen kann, so geht's. Und die anderen, die dringend auf mich hören sollten. Weil sie sonst ratlos sind. Es wird wahrscheinlich jeder sagen, nee, so bin ich nicht. Paulus sagt, diese Überheblichkeit, dieses über den anderen urteilen, das steckt doch tief in uns. Ganz schnell dieses rauszulassen, was eine Herzenshaltung ausspricht. Und Paulus sagt, achte doch auf dich selber. Es gibt kein Recht, auf den anderen herabzuschauen. Und jetzt nochmals Jesus in der Mitte. Am Anfang Jesus in der Mitte, an ihm allein dürfen sich die Geister scheiden. Paulus sagt, denkt an eure Berufung. Wozu seid ihr berufen? Einfach Christus nachzufolgen. Und es hat vor vielen, vielen Jahren, also mittlerweile, ich weiß gar nicht wie lange her, hier ein Musical gegeben, das hat Eins geheißen. Und in diesem Musical, da ging es um ein Klassentreffen der Jünger, so ungefähr 40 Jahre, nachdem sie bei Jesus waren. Und dann haben sie so zurückgeschaut, also alle, die damals mitgesungen haben, der Zahn der Zeit hat auch an euch genagt. Und das Klassentreffen ist vielleicht heute wieder mal dran. Aber dann haben sie zurückgeschaut und haben sie gemerkt, eigentlich hat so vieles, was uns trennt, uns nicht auseinandergebracht. Warum? Je näher wir bei dir, Herr, sind, desto näher sind wir beieinander. Jesus in der Mitte. Ich habe euch zum Abschluss was Schönes mitgebracht. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Das ist eine neue Jesus-Ikone. Eine Jesus-Ikone, die zeigt, ich weiß nicht, ob das ist ein bisschen hell hier vorne, das sind lauter kleine Darstellungen von Christus. Bilder. Lauter kleine Dinge, die alle unterschiedlich sind, wie man sich so Jesus vorstellt. Und wenn man das weiterschaut, diese vielen, vielen Bilder, dann bilden die, ich weiß nicht, wie viele hundert das sind, auf einmal dieses Bild des Christus. Was hat der Künstler deutlich gemacht? Er hat gesagt, im Letzten, wenn wir uns mit unserer Erkenntnis um Jesu willen beieinander halten und wenn wir bei Jesus sind, dann gewinnt Jesus Gestalt in unserer Welt. Dann wird er erkennbar und wir brauchen einander zur Ergänzung und wir brauchen einander mit unseren Unterschiedlichkeiten, damit Jesus zum Tragen kommt. Und das ist das Letzte, was dann eigentlich heißt, und jetzt nebeneinander an, wie Christus euch angenommen hat. Und ich freue mich, dass wir jetzt das Abendmahl feiern können. Weil Abendmahl bedeutet, und jetzt versammeln wir uns um ihn. Mit aller Unterschiedlichkeit. Und dann nehmen wir alles mit rein. Und da dürfen wir uns bewusst werden, wenn Jesus uns nicht zusammenhalten würde, gäbe es vielleicht wenig. Aber er hält uns zusammen, bei ihm ist die Kraft. Und dann dürfen wir uns jetzt um ihn versammeln, mit unserer Art zu glauben, mit unserem, was vielleicht so ganz anders ist als das von dem Nächsten. Und da liegt was Versöhnendes. Und das Abendmahl hat was Versöhnendes, weil wir hier auch sagen dürfen, Jesus, und da, wo ich beigetragen habe, durch die Art, wie ich dem anderen begegnet bin, den anderen Christen, wie ich über ihn geredet habe, und selbst der Nächste in der Gemeinde neben mir, wie ich mich auch innerlich von ihm abgewandt habe, da bin ich eigentlich nicht nur schuldig geworden an ihm, sondern an dir, der du so für unsere Einheit betest. Und dazu sagen, Jesus, das nehme ich mit in diese Begegnung mit dir hinein, vergib mir. Ich will mich aber auch ganz bewusst durch dich verbinden lassen mit dem Nächsten. Und das ist dann fast zeichenhaft deutlich, wenn man das so weiterreicht, Brot und Kelch. Wenn er sagt, für dich, das ist, was uns zusammenhält. Für dich, das soll in unserer Mitte sein. Für dich, damit durch uns Christus in der Welt zum Tragen kommt. Wir können das Bild jetzt noch ein bisschen auf uns wirken lassen. Tobias, du wirst uns ein Musikstück spielen. Eine Zeit, um miteinander zu beten. Eine Zeit in der Stille, einfach Jesus zu begegnen. Auch sich nochmal bewusst zu machen, das ist, was er haben will. Durch uns sichtbar werden. Und dann feiern wir gemeinsam das Abendmahl.